Für nicht viel Zeit zu verlieren, schalten wir uns gleich an den Vortrag heran. Detailer zur Konferenz fand ihr wie gewinnt auf unserem Internetsite 100,7.lu. Patti Weber neu gelesen zum Sammelband Patti Weber Werk und Wirkung.
Bei meiner Forschungsarbeit zu Webers Abreißkalender wurde schnell ersichtlich, dass ich die Figur Patti Weber nicht allein anhand des Feuilletons verstehen lässt. Durch die Zusammenarbeit mit Jan de Toffoli, Fabienne Gilberts, Samuel Hamann, Paul Lesch, Daniela Lieb und Josiane Weber konnten Webers Beiträge zur luxemburgischen Ideenlandschaft eingehend erforscht werden. So wurde es möglich, Publikationsformate und Textsorten zu berücksichtigen, die bisher noch nicht aufgearbeitet worden waren. Der vorliegende Sammelband vereinigt das Wissen von Forschern aus unterschiedlichen Feldern der Literaturwissenschaft, erweitert den Kanon und hebt den literarischen, historischen und kritischen Wert von Webers Werk hervor. Mein Vortrag heute folgt nicht ganz der Struktur des Sammelbandes, da ich mich dazu entschieden habe, zuerst die Kurzformen zu untersuchen, wie Skizzen, Kurzgeschichten und das Feuilleton, um dann zu Drama und Fiktion zu kommen. Viele der Ausschnitte aus Webers Werk, die Herr Wagner heute vortragen wird, wurden von den Beiträgern selbst ausgewählt. Sie sollen andeuten, wie vielseitig und vielschichtig Webers Werk ist. Als wirklich repräsentativ kann man sie aber wegen des Umfangs und des Facettenreichtums des Werkes nicht ansehen. Nun zur ersten Frage dieses Abends. Wieso ist Patti Weber für die Luxemburger Kultur- und Literaturgeschichte von solcher Relevanz? Wenn wir uns diese Bilder aus der Revue anschauen, sind wir überrascht. Also ich war es. Die Gedenkfeier, die die Stadt Römmelingen am 31. Mai 1953 Patti Weber zu Ehren organisiert hatte und die von den Amide Patti Weber vorbereitet worden war, sprengt alles, was wir hinsichtlich der Literatur im öffentlichen Raum gewohnt sind. Die Nachstellung der Theaterstücke eines Luxemburger Schriftstellers auf Schauwagen haben die wenigsten von uns je erlebt. Die Enthüllung der Gedenktafel an den gebürtigen Römmlinger sowie die Menschenmassen auf den Straßen deuten auf die große Prominenz des Autors hin, dem noch über ein Jahrzehnt nach seinem Tod ein Massenevent gewidmet wurde. Weber war ohne Frage als Figur der Öffentlichkeit sehr beliebt. Sein Werk war zugänglich, anspruchsvoll und inspirierend auf eine Weise, die gesellschaftlichen Zusammenhalt durch die Förderung des Individuums vorsah. Fangen wir an mit der Rezeption Patti Webers innerhalb der luxemburgischen Grenzen und darüber hinaus. Fabienne Gilberts hat in ihrem Kapitel zur Rezeptionsgeschichte die Konstruktion Patti Webers zu einer nationalen intellektuellen Figur folgendermaßen beschrieben. Während der Schriftsteller Weber als Erbe des Nationaldichters Dix und somit als Träger einer literarischen Tradition Luxemburgs dargestellt wird, nimmt er als Feuilletonist nicht nur die Rolle eines Volkserziehers, sondern darüber hinaus eine nationale Stellvertreterfunktion ein und wird als solche posthum zu einer wichtigen Figur der kollektiven Identität stilisiert. Wie die Gedenkfeier in Römmelingen unterstreicht, ist der Autor von mehreren Generationen bewundernder und gar dankbarer Leser und Kollegen als bestes Luxemburgertum gepriesen worden. Laut Joseph Tockert war Weber für die Luxemburger Gesellschaft mehr als nur Schriftsteller. Er weist ihm eine Funktion als Volkserzieher zu.
Patti Weber hat in diesen langen Jahren gerade durch den Abreißkalender seine Landsleute literarisch und künstlerisch erzogen, wie niemand vor ihm. Was frühere Geschlechter im Groben getan hatten, das hat er im Feinen vollendet. Wenn die Generationen von 1848 und 1870 Luxemburgs Oberschicht historisch und archäologisch gebildet haben, so hat er, nach dem Vorbild seines Meisters Dix, das ganze Volk zu volkskundlichem und landestümlichem Bewusstsein zusammengeschweißt, es auf höherer Ebene denken und fühlen gelehrt.
Auch im Ausland wurde Weber als Repräsentant Luxemburgs gesehen, wie die Einschätzung des deutschen Journalisten Alfons Paquet mit Blick auf den Abreißkalender zeigt.
Patti bewies in diesen täglichen Äußerungen sein reges Temperament, seine nie erlahmte journalistische Leidenschaft. Er war durch sie zu einer Figur geworden, zum Grand Old Man von Luxemburg. Er war, wenn man eine Redensart variieren dürfte, ein Hüter der integralen Luxemburgität. auf Deutsch einer Liebe zum Lande, die sich eifersüchtig an alle Einzelheiten und Eigenheiten des heimatlichen Lebens klammerte, an seine Sprache, an seine Wälder, an seine jahreszeitlichen Freuden, an den Versuch einer luxemburgischen Selbstbestimmung und einer Neutralität zwischen den Lagern, die doch alles andere als unfruchtbar war.
Obwohl Weber zu einer Repräsentationsfigur für die luxemburgische Eigenart geworden war, zeigt sich, dass sein Luxemburg keinesfalls auf das Territorium Luxemburg begrenzt war, sondern dass sein Bewusstseinshorizont weit in die Ferne spannte. Durch Reisen, persönliche und professionelle Korrespondenz, Pressemitteilungen und Nachrichten war Weber gut über Ereignisse im Ausland informiert und inkorporierte Aspekte hiervon in seine Überlegungen, Plaudereien und Fiktionen. Webers Luxemburg hatte poröse Grenzen. Ihm ging es darum, Verbindungen herzustellen und Verständnis zu schaffen, sowohl für das eigene als auch für das Fremde. Er wollte die Distinktion zwischen beiden relativieren und schwächen und plädierte für die Stärkung des Menschlichen eher als des Nationalen. Als Liebhaber der deutschen, französischen und auch anderer Kulturen war Webers Schaffen zeitlebens interkulturell orientiert. Er interessierte sich sehr für diverse Literaturen und Künste, war immer auf den neuesten Stand, was die ausländische Presse betraf, und integrierte das gewonnene Wissen, wie gesagt, in seine Beiträge zur Luxemburger Publikationslandschaft. Gleichzeitig war er ein überzeugter Verfechter der Luxemburger Unabhängigkeit und Sprache. Eine Auseinandersetzung mit Webers Texten kann, wie Cornel Meder 2014 bemerkte, eine wichtige Erkenntnisarbeit zum Verständnis der Luxemburger Geschichte leisten. In einer Zeit, wo der Blick in die Vergangenheit schwieriger wird, kann es in der Tat nützlich sein, ein Material zu sammeln und vorzuführen, das alles nuancierter und sachlicher erscheinen lassen mag, so Meder. Webers Begeisterung für das Schöne, sein reges Interesse an Luxemburg und der Welt, sein Idealismus und sein grundsätzlicher Optimismus handelten ihm aber auch Kritik ein. Ein Beispiel ist Josef Funks Erinnerung an Weber.
Und so war das Schicksal, das jeder, der schreibt, als solcher erfährt, bei Batti Weber ein recht glückliches. So auch blieb dieser selbst zeitlebens ein Sonntagskind. Ihm eignete eine Veranlagung, Kraft der er sich nahezu organisch in unsere Welt hineinzufügen, ja in ihr durchzusetzen und wohlzufühlen vermochte. Das ließ ihn jetzt auch annehmen, dass diese Welt für alle aufs Trefflichste eingerichtet war, wodurch ihm allmählich das Verständnis für die Unzufriedenheit der Nicht-Sonntagskinder verloren ging. Ihren Problemen setzte er ein, wenn auch wohlgemeintes, verärgertes Knurren entgegen. Und das bedeutete dann, nun, was wollt ihr denn? Das Leben ist doch gut und schön und es wird schon an euch liegen. Am liebsten aber schaute das Sonntagskind gar nicht in die Tiefen, die es ja auch zu seiner Zeit gab, die sein Kopf indes vor seinem Herzen verleugnete. Da er nun aus bestimmten Gründen, die er mir einmal sagte, auch anderen Sphären nur ungern den Stoff dazu entnahm, besitzt sein gestaltendes Schaffen geringere Ausdehnung.
Wenn Webers Engagement von einem politischen Standpunkt in der Tat eher schüchtern war, so war es gesellschaftlich ununterbrochen stark. Sein Anliegen war nicht das der organisierten Mobilisierung oder das, als Sprachrohr der Unterprivilegierten zu fungieren. Er wollte vielmehr eine historisch fundierte Lebenslehre verbreiten. So muss zum Beispiel die Feuilleton-Serie Abreißkalender als mehr als eine bloße Ansammlung von leichtherzigen Augenblickstexten gesehen werden. Sie ist eher eine fast lebenslange Aufforderung an die Leser, sich genau wie Weber selbst historisch und historiografisch zu engagieren. Sicherlich werden, wie Daniel Hönen-Gasch in den 70er Jahren bemängelte, Weber und sein Werk auch heute noch selten kritisch hinterfragt. Der Vorwurf der Klassen- und Kontextbezogenheit ist zwar gerechtfertigt, doch er schmälert die Verdienste des Werkes nicht. Webers Werk ist nicht nur ein wichtiger Teil der Luxemburger Literaturgeschichte, sondern es veranschaulicht auch, wie die Literatur als Geschichtsschreibung dienen kann, beziehungsweise sich in diese einfügen und ihr Anstoß und Basis sein kann. Das Werk ist einerseits Spiegel des immensen Reichtums an Ideen, Philosophien, Kreativität, den die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Luxemburg hervorgebracht hat. Andererseits leistet es einen prägenden Beitrag zur Historisierung dieses Kultur- und Geisteslebens. Wie hat sich Weber in diesem Kontext hervorgehoben? Ich möchte nun einige Elemente, die seine Erzählstrategien ausmachen, vorstellen. Bei der Beschäftigung mit der Vergangenheit wissen wir als Literaturwissenschaftler und Leser auf rationaler Basis sehr gut, dass sich die Vergangenheit nicht einmal durch Adaptationen wiederherstellen lässt. Wir wissen, dass wir notwendigerweise inkomplette Informationen über einen Gesamtkontext besitzen. Dennoch regt sich in vielen von uns eine Sehnsucht nach der Erfahrung der Vergangenheit, die sicherlich in vielen Leseakten und literaturwissenschaftlichen Studien mitschwingt. Das Werk Botti Webers kommt dieser Sehnsucht in mehrfacher Weise entgegen. Im Folgenden werde ich mich vor allem auf jene Erzählmethode konzentrieren, mit der Weber versuchte, die Erfahrung und das In-der-Welt-Sein nach Heidegger seiner Leser zu formen, nämlich der Universalisierung des Alltäglichen, der Erhebung des vermeintlich Banalen zum Symbol. Diese Art des Erzählens hervorzuheben ist deshalb wichtig, weil sie es Weber erlaubte, sowohl Alltagsgeschichtsschreibung zu betreiben, als auch seine Leser zu ermutigen, sich selbst als historische Akteure und potenzielle Geschichtsschreiber wahrzunehmen. Weber war als informeller Historiker an der Erhaltung der Vergangenheit und Gegenwart interessiert, aber mehr noch an einem historischen Bewusstsein, das in die Zukunft spannte. Um dieses zu stärken, arbeitet er zeitlebens an einem dehnbaren Identitätskonstrukt, das es den Luxemburgern ermöglichen sollte, sich als Luxemburger ernst zu nehmen und wohlzufühlen und ihre interkulturelle Kompetenz als Stärke zu begreifen. Bevor ich mich den anderen Beiträgern und ihren Kapiteln widme, hier noch einige Bemerkungen zu Botti Webers Werk. Botti Weber ist allbekannt für seine Schrift über Mischkultur in Luxemburg in der Beilage der Münchner Neuesten Nachrichten von 1909. In diesem Text verteidigt er die Zweisprachigkeit Luxemburgs gegen die Ansichten eines zeitgenössischen Schweizer Kulturpuristen. Er gilt daraufhin seit geraumer Zeit als Pionier und Pate einer luxemburgisch-germanisch-romanischen Mischidentität. Eine Einführung in das Werk Botti Webers wird deshalb notwendigerweise von seiner Konzeptualisierung der Mischkultur als einen luxemburgischen Identitätsentwurf ausgehen. Laut Weber bedeutet die Luxemburger Mehrsprachigkeit keinesfalls, wie vom Schweizer Journalisten vorgeworfen, eine geistige Unfruchtbarkeit. Im Gegenteil, diese Kreuzungskultur, wie Weber sie unter anderem nennt, beweise den ausgeprägten Individualismus der Luxemburger, den sie sich zu ihrem persönlichen Gebrauch nach Maß gefertigt haben und der ihnen wie angegossen passt. Webers selbst aufwertende Antwort auf die These der geistigen Unfruchtbarkeit mehrsprachiger Kulturen gilt in der heutigen Forschung als Grundstein für den Entschluss, eine zusammengesetzte Identität einem Bestehen auf historisch-organische Verwurzelung vorzuziehen. Da Luxemburg schon immer ein mehrsprachiges Territorium war, ist diese Identitätsvorstellung um vieles realistischer. Dennoch finden sich auch in Webers Werk Versuche, die luxemburgische Eigenart im Boden, der Scholle, dem physischen Territorium Luxemburgs zu verorten. Webers Versuche, eine nationale Identitätskultur anzuregen, sind nicht immer derartig explizit und theoretisch begründet. In seinen über 7000 Abreißkalender-Feuilletons behandelt er zum Beispiel den Luxemburger Alltag, die Sitten und Gebräuche, alltägliche Belange wie den Preis von Lebensmitteln und Dienstleistungen, den Sprachgebrauch, technische Erfindungen, zuweilen die politische Situation sowie diverse Kleidungs-, Einrichtungs- und Haarmoden. Er tut dies, meiner Meinung nach, um ein in der Realität verankertes Zusammengehörigkeitsgefühl der Leser zu schaffen. Kommen wir nun zu einer ersten Besprechung von Webers Kurzprosa. Das Konzept der Mischkultur wurde nicht allein von Botti Weber entwickelt, sondern von mehreren Intellektuellen und Künstlern, die sich im Kontext der 1907 gegründeten Zeitschrift Floreal zusammengetan hatten. Botti Weber gehört nicht zu den Begründern von Floreal, wurde aber bald von Marcel Noppenet, Franz Klemmer und Eugène Fuhrmann als Mitarbeiter hinzugezogen, wie Germain Götzinger, Sonja Kmess und Jan Gleesner gezeigt haben. Weber publizierte regelmäßig Kurzgeschichten und Fragmente in Floreal und war so an der Schaffung eines literarischen Feldes in Luxemburg wesentlich beteiligt. Samuel Hammen hat im vorliegenden Sammelband Webers Beiträge in der Zeitschrift Floreal untersucht. Hammen schätzt die Relevanz dieser Kurztexte folgendermaßen ein. Ich zitiere ihn. Aus der mischkulturellen Kompetenz heraus wird eine Sichtweise entwickelt, die erst ob ihrer luxemburgischen Eigentümlichkeit ein spezifisches interkulturelles Weltwissen generieren kann. In der Erzählung Toni Türmer wird beständig auf die Internationalität der anwesenden Journalisten hingewiesen. In Santa Lucia tritt dem Leser analog hierzu die höhere Gesellschaft aus Belgien, Frankreich und Deutschland entgegen. Und allesamt werden sie von einem dezidiert luxemburgischen Blick eingefangen, der die Gespräche der belgischen und französischen Badegäste versteht, der die auf Deutsch vorgebrachten Lieder der Kapitänsgattin zu würdigen weiß und der sich als Außenstehender das vieltägige Spektakel ansieht, um endlich dem luxemburgischen Lesepublikum davon zu berichten. Hier ein Ausschnitt aus Toni Türmer, der laut Hammen das Distinktionsbedürfnis des Ich-Erzählers offenbart.
Im Vereinslokal des Niederländischen Journalistenkring standen allerhand Leute von der internationalen Presse in Gruppen zusammen. Die Franzosen schimpften aufgeregt in einem unwahrscheinlichen Tempo. Herr Faltjenstock aus Warschau ging mit flatternden Händen durch die Gruppen und vermittelte, indem er rasch hintereinander Französisch mit Deutschem, Deutsch mit Russischem, Englisch mit Polnischem und Italienisch mit österreichischem Akzent redete. Niemand verstand ihn. Und Morian vom Siècle brachte ihn schließlich mit einem energischen Fisch nous la paix zur Ruhe.
Die Geschichte präsentiert einen Ich-Erzähler, der sich auch außerhalb des Luxemburger Kontextes kulturell anpassen kann, der viele Sprachen versteht und sich in ihnen ausdrücken kann. Die Souveränität des Ich-Erzählers bedeutet eine Aufwertung der kulturellen Kompetenz der mehrsprachigen Luxemburger, eine fiktionale Verkörperlichung der editorialen Zielsetzung von Floreal. Floreal zeigt aber auch die außerordentlich humorvolle Seite von Batti Weber, wie man in diesem Selbstporträt, einem fiktionalen Polizeibericht, den Weber 1908 unter dem Pseudonym Lucas Haum verfasst hat, sehen kann.
Heute, den 1. April 1908, nachmittags 2 Uhr. Ich, Unterzeichneter Lucas Haum, Polizeiagent von und zu Luxemburg, gemäß dem Gesetz und den Befehlen der Vorgesetzten in Dienstkleidung und zufolge Ersuchen des Herrn Polizeikommissars Haussuchung bei dem P. Weber zu halten, sondern auch über seine Personalien des Näheren zu ermitteln, so verfügte ich mich in die Wohnung des P. Weber, allwo ich ihn sprechend in Person, leset seine Dienstmagd namens Gertrud Wenzel aus Pirmasens, mich nach seinem derzeitigen Verbleib zu erkundigen, worüber die P. Wenzel keine Auskunft geben konnte und stellte sie hierbei den Dreck Kasten vor die Tür, so legte ich P. Kasten mit Beschlag, um mit gegenwärtigem als Überführungsstück einem weiteren Ermessen seiner Wohlgeborenen des Herrn Polizeikommissars überlassen zu werden. Nachdem dies geschehen war, bemerkte ich protokollierender, dass P. Weber aus seinem P-Hause heraustretend sich anschickte, selbiges zu verlassen und fand mich veranlasst, ihn über seine P-Personalien, sondern auch über den Beweggrund zu seinem P-Unfug eine Untersuchung anzustellen. P. Weber verweigerte hierauf jegliche Auskunft, sagend, er habe keine Zeit, indem er noch in die Luxemburger Zeitung einen Artikel schreiben ginge, sowie, dass er noch für die Gesellschaft Eintracht auf der Höhe eine sogenannte Revue verpassen müsste, des Weiteren auch für die Kammer eine Stenografie zu schreiben und indem er außerdem eine Erzählung für den PP Floreal noch nicht abgefertigt hätte, sowie Mitarbeiter mehrerer großer Blätter des Auslands zu sein und habe er außerdem so viel zu tun, dass eine Möglichkeit, etwas aus ihm herauszubringen, nicht geschehen konnte, worüber Gegenwärtiges zu Protokoll gebracht. Es sei weiter zu erwähnen, dass P. Weber hierauf den Weg durch den Park einschlagend, obschon, dass er angegeben, in den P.P. Floreal gehen zu müssen, sondern über eine Stunde lang im Park spazieren ging, allwo er nach der P-Stunde den Weg nach dem P. Münchner Kindl einschlug, allwo ihn der P. Schnauz, Polizeiagent, zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in hiesiger Stadt patrouillierend, zechend bei einem Glas Bier antraf und dazu einen sogenannten Kaviar konsumierte. Über denselben errichtete P. Schnauz Spezialprotokoll vom heutigen Tag. indem ich protokollierender hierauf Verdacht geschöpft hatte, dass P. Weber in etwa der Obrigkeit und den Polizeibehörden spöttelte, so verfügte ich mich zu der P. Wenzel Gertrud glaubend, den Aussagen selbiger volle Wahrheit beizahlen zu können. Nachdem ich ihr wie rechtens erklärt auf den gesetzlichen Schutz in dieser Angelegenheit verlangt wird, trat die P. Wenzel mit dem bei sich führenden Besen wieder in das P. Haus, mir die vorderste Tür auf der Nase zuschlagend und sagend, ich könnte ihr den Buckel hinaufsteigen. Nachdem dies geschehen war und auf die Kenntnis, dass P. Weber des Öfteren kompromittierende Schriftstücke über sich um sich verbreitet, setzte ich mich in Begriff, den P. Dreckkasten nach selbigen zu durchstreifen und habe ich das Ermittelte mit Beschlag belegt und behufs ihrem Ermessen eingesandt zu werden. Das Verzeichnis der ermittelten Papierstücke, teilweise zerrissen und beschmutzt, besteht erstens aus einem Wisch mit den leserlichen Worten »Größte Glück, jung sein«. A2, ein Dito mit der leserlichen Inschrift »Die zuwidersten Dummköpfe, die feierlichen«. Es sei des Weiteren zu erwähnen, dass P. Weber diesen Ausspruch schon einmal bei Zeugen zu mit Bezüglichkeit auf eine ziemlich hochgestellte Persönlichkeit getan hat und dürfte dadurch dessen derzeitige Verhaltensweise gegen alle Ordnung und selbst gegen die menschliche Gesellschaft unmöglich geworden sein. Über den Lebenslauf des P. Weber ist bis jetzt wenig bekannt geworden, sondern habe ich mir die nötigen Angaben durch Vermittlung eines früheren Redakteurs des Luxemburger Wort verschafft. Nach dieses in letzter Zeit gewordenen Schülers einer geistlichen Anstalt in Rom dafürhalten, ist P. Weber zuverlässig in Rümelingen, Kanton Esch, geboren und ist allda die Stelle heute noch sichtbar. In späteren Jahren hielt er sich unter dem Vorwand des Studierens in Berlin und Bonn längere Zeit, nach anderen jedoch 2 Jahre lang auf und war die Folge ein sogenannter Magenkatar, wodurch selbiger in der Regierung et commis expeditionnaire provisoire wurde und verwandelte sich sicherem Vernehmen nach all dort der P. Magenkatar in die Schlafkrankheit. Doch muss diese Handlungsweise erst durch das Protokoll aufgestellt werden. Zurzeit ist die Stellung des P. Weber mit Sicherheit nicht zu ermitteln, indem das überall, wo er in demselben Augenblick sein soll, gesagt wird, er sei irgendwo anders. Angebend, er habe jetzt da zu tun, indem dass er auf diese Art und Weise nirgends habhaft werden kann. Und kann auf diese Art eine genaue Kenntnis über die Angelegenheit des oben genannten P. Unfugs an euer Hochwohlgeboren nicht erfolgen. So geschehen zu Luxemburg am Tag und Stunde wie oben, worüber Protokoll. Lukas Hauim, Polizeiagent.
Wir sehen hier die Experimentierfreudigkeit des Autors Batti Weber, der sich in dieser Parodie eines Polizeiberichtes selbst auf die Schippe nimmt. Wir sehen auch die verschiedenen Betätigungen, denen er nachging. Er war Stenograf in der Kammer, er war gleichzeitig zu verschiedenen Momenten der Herausgeber und Journalist für die Luxemburger Zeitung. Er hat sich somit in vielen sich überschneidenden Dimensionen bewegt, die auch sein Werk formiert haben. Wenn auch ein Großteil von Webers Texten einen ernsten Hintergrund hat, so versteht er es doch, stets seine Leser zu amüsieren, sie zum Lächeln oder auch zum Lachen zu bringen. Nun zu einem anderen Aspekt seiner Kurzprosa. Nach seiner Tätigkeit für das kurzlebige Floréal veröffentlichte Weber unter anderem auch viele Texte in den Cahiers Luxembourgeois, einer prestigereichen Zeitschrift, die Nicolas Ries 1923 gegründet hatte. In ihrem Kapitel über Webers Beziehung zu dieser Zeitschrift beschreibt Daniela Lieb ihn als sehr einflussreich in, ich zitiere, der Konsolidierung der Luxemburger Nationalidentität. In Konvergenz mit der Programmatik der Zeitschrift entfaltet sie ihre Wirkung durch die textuelle Hervorbringung eines für das Großherzogtum als spezifisch deklarierten Raum-, Landstrich- und Landschaftsgefüges. Unter den Autoren des Periodikums kommt Batti Weber unzweifelhaft der Status eines Fixsterns am Kulturfirmament der 20er und 30er Jahre zu. Lieb zeigt auf, wie die Landschaftsprosa als Instrument in der Konstruktion von nationaler Identität eingesetzt wird. Hierzu möchte ich hinzufügen, dass Weber, wie viele seiner Vorgänger und Zeitgenossen, sich bewusst an gesellschaftlichen Prozessen der nationalen Selbstdefinierung und Sinnstiftung beteiligte. Über die Partizipation in unterschiedlichen polemischen Diskussionen hinaus versucht er durch seine Texte, insbesondere auch der Landschaftsprosa, eine neue Art der historischen und sinnlichen Wahrnehmung in Luxemburg zu etablieren. Der distinkt persönliche Akzent, der Webers informelle literarische Geschichtsschreibung charakterisiert, spiegelt seine Auffassung wider, dass Fakten bezüglich der Thronfolge, der politischen Schachzüge und der ökonomischen Leistung nur bedingt hilfreich seien, um den Zeitgeist und die Identitätsentwürfe einer bestimmten Periode verstehen zu können. In seiner Rezension von Marcel Nopenés zweiter Feuilletonsammlung »À Luxembourg autrefois« würdigt er besonders den anekdotischen Charakter der Bilder, die der Autor präsentiert, um die Luxemburger Vergangenheit vor Augen zu führen.
Wer sich darauf beschränkt, die politische oder wirtschaftliche Entwicklung eines Volksganzen durch die rein mechanische Wiedergabe einzelner Phasen anschaulich zu machen, hat keinen Anspruch darauf, den eigentlichen Charakter des Volkes anschaulich und verständlich zu machen. Wenn wir wissen, wann ein neuer Herrscher den Thron bestiegen hat, wie er hieß, wer seine Minister waren, so können wir aus diesen Daten und Namen nicht schließen, wessen Geistes die Gesamtheit der sogenannten Untertanen ist oder sein könnte.
Webers Glaube an die Wichtigkeit von Alltags- und Sozialgeschichte zeichnete nicht nur den Abreißkalender aus, sondern war auch die Basis von vielen seiner literarischen und alltagshistorischen Schriften. Weber war sich bewusst, dass es für die Bildung einer nationalen Identität wichtig ist, die Vergangenheit als eine gemeinsame Erfahrung zu konstruieren. Das kollektivisierende Gefühl als ein Bindeglied zwischen den Lesern ist eines der Hauptcharakteristika von Webers Werk. Die semi-autobiografischen Kurztexte, die er in den Cahiers Luxembourgeois veröffentlichte, liefern hierfür ein Beispiel.
Das Vaterhaus, 1934. Mit der besonderen Deutlichkeit, die alle Erinnerungen aus jenen Kindheitsjahren zwischen 5 und 12 auszeichnet, stehen die Räume vor mir, die der Schauplatz meiner damaligen Erlebnisse waren. Bis ins späte Alter hinein spielen sich die meisten Träume in ihnen oder in einer noch von früher her im Bild gegenwärtigen Umgebung ab, als ob die Seele, wenn der Traum sie aus Zeit und Raum löst, noch immer in jener Stube wohnte, in der sie sich zuerst des Lebens klar bewusst wurde. Weil die Stube mit ihrer traulichen Geborgenheit in das winterliche Erinnerungsbild gehört, sei zuerst ihres Mittelpunktes, des Stubenofens, gedacht. Es war ein Kolonnenofen, in dem die bitter duftenden Buchenholzstücke brummten, denn Kohlenfeuerung gab es im ganzen Dorf damals noch nicht. Aus dem Gemeindewald bezog jeder Einwohner noch einen Stapel sogenanntes Losholz und das Holz sägen und spalten und eintragen gehörte in eine bestimmte Jahreszeit, wie säen und ernten. Der Begriff Feuer ging für die kindliche Fantasie noch einher mit dem Begriff Flamme. Und die Flamme wurde zu etwas Lebendigem, Redebegabtem, wenn sie in der Dämmerung ihren Widerschein tanzend an die Wand warf und dazu ihre geheimnisvolle Sprache redete, bald in friedlichem Singsang, bald mit schwerem, zornigem Zungenschlag, bald heimtückisch, verschwörerisch, bis sie den Holzklotz ausgehöhlt und den ganzen Aufbau zum Einsturz gebracht hatte, was von revolutionärem Aufleuchten an der Wand begleitet war. Wir saßen oft als Kinder um den Ofen herum und klebten ihm dünne Kartoffelscheiben unten an den heißen Bauch, wo man die Flecke nicht sehen konnte. Waren die Scheibchen braun gebacken, so fielen sie ab und wurden als Leckerbissen zerknabbert. Heute werden solche Kartoffelscheibchen als gesalzene Schrips gratis zum Bier gereicht, um künstlichen Durst zu erzeugen. Lächelnd denke ich der Stunden, die ich dort am Ofen im Lehnstuhl saß, meinen Mumps in Watte verpackt und zuerst den Robinson las. Es war so schön, trotz der schmerzenden Ohrspeicheldrüsen. Nur als die anderen zum Mittag das Leberragout von dem frisch geschlachteten Schwein aßen, da war es nicht mehr schön. Da arbeiteten die verdammten Drüsen, dass ich vor Schmerz aufschrie. Vom Schweineschlachten vollzog sich immer der letzte Akt in der Stube, wenn Vater das Hackfleisch in die Därme füllte. Einmal zu Blutwurst, dann zu der knoblauchduftenden Dauerwurst, die unter dem Namen Zosis zu wohlverdienter Berühmtheit gelangt ist. Zum Füllen der Blutwurst diente eine Blechspritze, Treipespritz genannt. Die Zosis wurde vermittels eines Blechhörnchens hergestellt, durch das mit dem Daumen das vorher entsprechend gewürzte Hackfleisch in den Darm gepresst wurde. Ich saß dabei und hatte die Aufgabe, mit einer Stecknadel die Luftsäcke aufzustechen, die sich während der Füllung der Wurst bildeten. Denn jeder Hohlraum barg die Gefahr der Verschimmelung. Und so wurden wir denn, wie in Betracht des Weines, auch in Bezug auf den Artikel Zosis schon als Kinder zu Sachverständigen erzogen. Der Stubenofen war es auch, der uns zuerst mit den Geheimnissen der Maschinentechnik im Zusammenhang mit der Ausnutzung der Naturkräfte in Berührung brachte. Da lernten wir zuerst das Prinzip des Windmotors kennen. Man bekam schon damals die farbigen Vorlagen zu kaufen, aus denen man auf dünnen Pappdeckel geklebt die Bestandteile zum Beispiel eines Sägemännchens zum Zusammenfügen ausschneiden konnte. Das wurde dann durch eine waagerecht angebrachte Papierturbine, die von der steigenden Warmluft angetrieben war, in Bewegung gesetzt. Es sah sich possierlich an, wenn das Männlein, dem wechselnden Auftrieb der Warmluft folgend, bald beflissen drauf lossägte wie ein Stückarbeiter, bald sich gemächlich Zeit ließ, als sägte es im Tagelohn.
Ausgewählte und zugleich beliebige Räume sind für Weber eine Gelegenheit, Gefühle auszulösen, zu teilen und zu instrumentalisieren. Räume sowie allgemein bekannte Alltagsobjekte helfen ihm dabei, kollektive Erinnerungen zu konstruieren, indem er die Mikrorealität des Domestischen zum Universalen extrapoliert. Die Erzählung Das Vaterhaus erlaubt es Weber, eigene Erinnerungen und verschwindende kulturelle Praktiken wie die der Fleischverarbeitung anzuerkennen und in Textform zu konservieren und zu verbreiten. Mit der Wahl seines Gegenstandes läuft Weber sicherlich Gefahr, sich in die Gefilde des Heimatkitsches zu begeben. Bei seinem Blick in die Vergangenheit schwingt aber keine Nostalgie mit und er setzt den Stubenofen nicht nur als Symbol für die Familieneinheit ein, sondern als Instrument in einem Lernprozess, der zu einem abgerundeten und zeitgemäßen Wissen führt. Da Luxemburg zu Webers Lebzeiten kein Nationalmuseum besaß und Luxemburger Geschichte und Literatur kaum im Schulunterricht behandelt wurden, fürchtete Weber, dass Luxemburg ein Land ohne Geschichte werden könnte. So initiierte und praktizierte er informelle Zeit- und Alltagsgeschichtsschreibung, um Luxemburg vor der Geschichtslosigkeit zu bewahren. Dies bedeutet, dass er gegenwärtige, verschwindende und verschwundene Gewohnheiten, Erfahrungen und Ansichten, die die Luxemburger Gesellschaft betreffen, aufgriff und publizierte. In seinem Bestreben, die persönliche Verankerung der Luxemburger zur Nation zu stärken, erinnerte Weber gezielt und regelmäßig an vergangene Ereignisse, Personen und Denkweisen. Seine Literatur schafft Erinnerungsräume nach Aßmann. Dadurch, dass sie das Verhältnis einer Epoche zur Vergangenheit anhand von Medien des kulturellen Gedächtnisses beeinflussen will. Ich möchte nun zum Feuilleton kommen, dem ich den umfangreichsten Teil dieses Vortrags gewidmet habe, um auf die diversen Funktionen dieses Ausdrucksmittels hinweisen zu können. Unter den Gattungen, in denen sich Patti Webers Werk äußert, sticht seine Feuilleton-Serie Abreißkalender, die von 1913 bis 1940 in der Luxemburger Zeitung erschien, als sein Opus Magnum heraus. Auch Cornel Meder sieht den Abreißkalender als Webers Hauptwerk, eines, das sich in Form täglich erscheinender kleiner Texte wie ein Leitfaden durch Webers Lebenswerk und die Luxemburger Geschichte zieht. Wie Meder treffend bemerkt, ist Weber alles andere als ein nur Causeur, denn ihn interessierte der Durchschnitt, das üblich gängige als Gegenstand. In meinem Kapitel zum Sammelband beziehe ich mich auf das Feuilleton, um Webers Vorhaben, eine nationale Erinnerungskultur zu schaffen, zu illustrieren. Das Format des Feuilletons, das nahezu täglich in einer übersichtlichen Länge erschien, ermöglichte ihm eine mikrohistorische Analyse von sehr spezifischen Themen. Der informelle Rahmen, der plauderhafte Ton und die mikrohistorische Vorgehensweise von Webers Abreißkalender bieten eine Gegenerzählung zur zeitgenössischen makroperspektivischen Geschichtsschreibung, wie etwa den Thesen von Schulbuchhistoriker Arthur Herschen von 1918. Herschen historisiert Luxemburg als tausendjährige Kontinuität und besteht auf einer engen, identitätsstiftenden Verbindung zwischen Herrscher und Bevölkerung. Weber ist dagegen daran gelegen, die sinnstiftenden historischen und aktuellen Praktiken von regionalen Bevölkerungsgruppen und Individuen aufzuzeigen und diese als Träger der Luxemburger Eigenart zu etablieren. Das stets mitschwingende patriotische Gefühl ist aber nie offiziell programmatisch, sondern Weber ist vor allem an der Würdigung, Formgebung und Intensivierung der Wahrnehmungsfähigkeit seiner Leser gelegen. Hier ein Beispiel.
Abreißkalender vom 27. April 1926. Kinder spielen die Freitreppe zum Palast der Nation hinauf und herunter nachlaufen. Treppen. Wenn du an dein Vaterhaus denkst, spielt seine Treppe in deiner Erinnerung sicher eine Hauptrolle. Ob hoch oder niedrig, ob mit feierlichem Geländer oder nur eine bescheidene Schwelle, es war der Willkommen und der Abschied. Es war die Freistadt, wo das Gefühl des Geborgenseins begann. Das Herrengefühl des Daheimseins auf eigenem Boden. Es war die Altane, von der aus du ins Leben blicktest und den Platz ersahest, auf dem du stehen würdest im Getriebe. Die Treppe ist einer der ältesten Siege der Menschheit über die Naturgesetze. Sie ist die teelöffelweise Überwindung der Schwere, nach oben und nach unten. Sie zerbricht deren unerbittliche Wucht in Stücke und wird ihrer einzelnen Herr. Divide et impera. Der Asthmatiker, der eine schiefe Ebene erschöpft und atemlos herunterrutschen würde, ersteigt mit den nötigen Pausen jede noch so steile Treppe. Der Wildbach, der nach einem Platzregen ganze Dörfer fortschwemmen würde, wird zahm und unschädlich, wenn seine Wucht stufenweise gebrochen wird. Im Maleratelier der Sprache sitzt und steht die Treppe häufig Modell. So beispielsweise, wenn von Hintertreppen die Rede ist. Oder es von jemandem heißt, er sei die Treppe hinaufgefallen. Wie es Heimatglocken gibt, so gibt es Heimattreppen. Jede Stufe daran ist dir vertraut. Jede Mulde, die die Füße von Geschlechtern in den Stein geschliffen haben. Jede Fuge, die sich langsam in Jahrzehnten leer bröckelt, bis die Treppe zerfällt und mit ihr das Haus. Oder bis sorgfältige Ausbesserung vom gedeihenden Geschlechts kündet. Auf solcher Heimattreppe war es, leugne nicht, wo dir, wenn du da draußen wurzelst, zuerst der Unterschied zwischen er und sie aufging, wenn sie mit den Gespielinnen auf der zweiten Stufe von oben hockte und die gefärbten Knöchelchen warf und schob und ihre braunen oder blauen Augen eifrig den auf- und abfliegenden Würfen folgten, damit sie sie behende einen zum anderen auffing. Du wusstest und ahntest nicht, warum du sie am liebsten bei den Haaren gezogen und zu Boden geworfen und doch wieder gegen eine Hölle von Feinden in Schutz genommen hättest. Besinne dich gut, es war ganz sicher auf ihrer, auf eurer oder Nachbars Treppe. Und wie du schweren und leichten Herzens die Heimattreppe hinauf und hinunterstiegest, der Freude des Abschieds, ja wohl, des Abschieds, und des Wiedersehens voll nach Siegen oder Niederlagen, nach Jahren, Monden, Wochen, Tagen oder Stunden, deren du dich rühmen konntest oder schämen musstest. Um die Treppen webt sich nicht nur das Gefühl, lärmt auch die Politik. Darum spielen so viele Treppen schöne und hässliche Rollen in der Geschichte, von der Kapitoltreppe in Rom bis zu der in Washington, über die des Pariser Palais Royal. Für uns in Luxemburg gibt es keine Treppe in der Welt, die so populär wäre wie unsere Merais-Trapp. Könnte die unsere Geschichte schreiben? Ich glaube kaum, dass wir besonders stolz darauf zu sein bräuchten. Aber interessant und lehrreich würde sie auf alle Fälle sein. Da stünde zum Beispiel ein Kapitel über den Einzug eines Fürstenpaares, dessen Via Triumphalis auf dem Wilhelmplatz endigte, das unter samtenen Baldachin auf der Stadthaustreppe in feierlichen Thronsesseln die Huldigungen der braven Luxemburger entgegennahm. Und gleich dahinter ein Kapitel, darin erzählt würde, wie 20 Jahre später von derselben Treppe in feurigen Reden die Republik gepriesen wurde und dieselben braven Luxemburger den republikanischen Rednern zujubelten. Die Treppe, die neben der des Stadthauses am zentralsten im öffentlichen Interesse steht, ist die eingangs erwähnte Kammertreppe. Auch sie könnte einen Gutteil unserer Landesgeschichte schreiben. Mit Bildern, wie eine junge Fürstin zur Eidesleistung vor den Vertretern des Volkes die Treppe hinaufschreitet, wie aufgeregte Männer von derselben Treppe herunter Reden an die kochende Volksseele halten und ein Idyll, wie lachende Kinder mit unschuldigen, leuchtenden Augen dieselbe Treppe hinauf und herunter nachlaufen spielen. Unbekümmert darum, dass der Herr Schammel sie schon wie oft fortgescheucht hat. Sie wissen, dass der Herr Schammel nicht so bös ist, wie er sich anstellt. Und soweit es von diesen spielenden Kindern auf der Kammertreppe bis zum Ernst des Lebens ist, sie sind ein wenig, ein klein wenig, aber immerhin Sinnbild unseres Lebens.
Weber widmet diesen Text einem Alltagsgegenstand, der im Leben eines jeden allgegenwärtig ist und für das Funktionieren der Gesellschaft unverzichtbar ist. Er zeigt, inwiefern die vielschichtigen Bedeutungsstrukturen der architektonischen Umwelt miteinander verbunden sind. Treppen sind ein Symbol für Lebensabschnitte und Reifeprozesse. Sie bezeugen technische Errungenschaften, sind Sprungbrett für Metaphern, Schauplatz historischer Ereignisse, Bühne für wechselnde Machtstrukturen und nicht zuletzt Spielplatz für Kinder. Im Abreißkalender erzählt Weber oft eigene Kindheitserinnerungen oder beschäftigt sich mit Traditionen und allbekannten Orten, um eine emotionale Bindung der Leser aneinander und das Konzept der Luxemburger Nation herbeizuführen. Die Freude am Erinnern und an der Aufdeckung der eigenen historischen Verwurzelung soll nicht nur das persönliche Gefühl der Eingebundenheit der Leser in eine Erfahrungsgemeinschaft schaffen, sondern das kollektive Erinnern soll außerdem als Vorbereitung der sozialen und kulturellen Geschichtsschreibung dienen. Eine häufig wiederkehrende Form des Feuilletons ist die Rezension. Im vorliegenden Sammelband hat sich Paul Lesch genauer mit ihr beschäftigt. Wie schon angedeutet, schlug Weber seinen Lesern im Abreißkalender vor, wie sie eine eigene Perspektive auf die zeitgenössische Kultur entwickeln konnten. Und er ermutigte sie auch, sich von konservativen Strängen zu befreien. Er war offen für neue Formen von Kunst und Unterhaltung und wehrte sich gegen die Moralisierung der Kultur, wie sie in seinen rund 130 Feuilletons über das Kino klar wird. Seit der Entstehung des Kinos war das neue Medium skeptisch und oft schlichtweg negativ gesehen worden, wie Lesch in seinem Kapitel im vorliegenden Band erläutert. Im Luxemburger Kontext der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Botti Weber einer der ersten Intellektuellen, die ihr Interesse für diese Ausdrucksform öffentlich machten. Ihm sollten es Nicola Braunshausen, Evi Friedrich, Emil Marx, Jean Bernard, Nicolas Ries und Pierre Grégoire gleich tun. Er schrieb unter anderem über die Anfänge des Tonfilms, den großen Charlie Chaplin, Stars wie Asta Nielsen oder Lillian Harvey, den luxemburgischen Filmemacher Felix Dufay, den Schauspieler René Deltschen oder die Filmklassiker Panzerkreuzer Potemkin, Faust oder All Quiet on the Western Front. Auch wenn Botti Weber kein Cineast im modernen Sinne war, wie sein Journalistenkollege Evi Friedrich, so gehörte er doch durch seine zahlreichen Überlegungen zum Thema Film und Kino zu den wichtigsten luxemburgischen Verteidigern der siebten Kunst in den 20er und 30er Jahren. Um 1916, so Lesch, zu einer Zeit, in der der Hauptvorwurf an das Kino die Anstiftung zum Verbrechen war, verteidigt Weber das Medium. Als nämlich Polizeikommissar Paul Stümper die Zunahme an Einbrüchen auf den Einfluss des Kinos zurückführt, ist Weber einer der wenigen, der diese Vorwürfe entdramatisiert.
Von 100 Personen, Erwachsenen und Kindern, die das Kino besuchen, ist vielleicht nur einer, auf die das Kino vielleicht ein relativ schlechtes Beispiel wirken könnte. Wer erfindet den moralischen Elektroskop, den man den Kinobesuchern auf die Schläfe setzt, um zu ermitteln, ob sie mit Veranlagung zum Verbrechertum geladen sind?
Sarkastisch kommentiert Weber die Möglichkeit, Veranlagung und moralischen Verfall maschinell zu ermitteln, die den Autoritäten sicherlich attraktiv geschienen hätte. Für ihn ist das Kino kein Beschleuniger oder Auslöser der Kriminalität, sondern ein Mittel, sich über die Beengung des nationalen Kontextes zu erheben und neue Welten kennenzulernen, wie ein Feuilleton von 1938 zeigt.
Durch den Film ist auch dem, der nie über die Grenzen seiner Heimat hinausgekommen ist, die Möglichkeit gegeben, sich durch Auge und Ohr die ganze Welt zu eigen zu machen, in allem, was um den Erdball herum zu erleben ist.
Das Kino ist für Weber ein Fenster zur Welt, das bereichernde interkulturelle Kontakte herstellen kann. Nun kämen wir zu Webers dezidiert fiktionalen Texten, die sich aus dem Zeitungsraum hinaus bewegen. Zuerst zum Theater. Weber ist bestens bekannt für sein dramatisches Werk, aber trotzdem liegt die letzte Produktion des Schäfer von Asselburg, inszeniert von Eva Paulin in Steinfurt 1999, nun fast 20 Jahre zurück. 2 Jahre zuvor wurde die Operette Donner von Spesbisch im Kontext des Kulturjahres 1995 von Fons Kunst produziert. Arme Pierrot wurde zum bisher letzten Mal 1991 gespielt und Entestement sowie Lever Zobel 1990. Diese rezente Vernachlässigung ist keinesfalls als ein Anzeichen mangelnder Qualität anzusehen. Webers Theaterwerk ist nämlich, Jan de Toffoli zufolge, sehr vielseitig, komplex und ehrgeizig. Wie bei seinen Prosawerken arbeitet der Bühnenautor Weber mit den Traditionen des nationalen Kontextes, entwickelt eigenwillige Interpretationen und orientiert sich an den Tendenzen ausländischer Literaturen. Weber verfasste mehrere volkstümliche Lustspiele auf Luxemburgisch, folgte aber auch den Tendenzen modernistischen Schreibens, wie in Le Lasso. In diesem Stück wendet er sich vom klassischen Drama ab und schafft eine fragmentarische Form, die an Ibsen erinnert. De Toffoli in seinem Kapitel über Webers Dramen stellt eine große Vielseitigkeit in Bezug auf Thematik, Komplexität und Innovationswillen beim Bühnenautor fest. L'auteur démontrait habilement d'un côté sa conscience d'une tradition théâtrale luxembourgeoise dixéenne, mais d'un autre côté, il lorgnait déjà vers ce qu'il se faisait ailleurs, vers les thématiques plus modernes, plus en accord avec les bouleversements sociétaux de l'époque, vers des caractérisations de personnages plus complexes, ainsi que vers des techniques dramatiques plus innovantes. Wenn Weber sich wiederholt in die Tradition von Dix einreihte und mitreißende Komödien schrieb, so ist er, laut de Toffoli, auch Autor des ersten historischen Dramas der Luxemburger Literaturgeschichte, des Schäfer von Asselburg, von 1897. Er nähert sich hierin dem romantischen französischen Drama von Hugo und Stendhal. Wie Gottlieb Hurra konzentriert sich Schäfer auf eine markante Episode der Luxemburger Geschichte, nämlich dem Klöppelkrieg. Der Bauernaufstand von 1798, der sich in Clerf, Arzfeld und Neufchâteau abspielte, wurde lange Zeit als patriotische Resistenz dargestellt, bis Historiker wie Gilbert Rausch diese Thesen in Frage stellten. Webers Schäfer reaktiviert laut de Toffoli Ideen des Kampfes für die werdende Nation, für politische Eigenständigkeit und gegen die Fremdherrschaft, einem oft wiederkehrenden Topos der Luxemburger Literatur. Dieses historische Drama griff zeitgenössische Belange auf, die die Zuschauer wahrscheinlich beschäftigten, und inkorporierte auch Elemente der romantischen Tragödie, wie man dies von Stendhal kennt. Hier sehen wir den Protagonisten Misch, dessen Schuld am Tod seiner Freunde ihm Wahnvorstellungen beschert. Er hört nämlich ihre Stimmen.
Misch, allein.
Nee, du kennst mich nicht. Ich habe mich selber nicht gekannt. Ich habe nicht an mein Herz gesehen, bis das friem im Mund mit Vorricht sucht. Sei Wut hört man dünnisch Seel geliecht, wie an der Nacht himmlisch die Vertät. Und wärmer, als gesehe ich wie ein Schlang aus einem schwarzen Dümpel, mein Gedanken, mein schwarzer, gottverbundener Wunsch, erob sich ringeln, sich wohn und dach liegt. Ah, Schäfer mich! Für das Land und für den Glaf hast du die Ahner an der Tod gefeiert. So leihe mir zerschossene Käpp am Gras. An du verlangest heim. Wat leid dir drun, wann die du heim durch 100 Mal verfluchen? Du siehst, was kann ich dafür hier Unglück? So nicht ihr Gesicht, so gut wie ich. Sie für das Land, dafür der Glaf gestorben. Ich sind der Fukom, da das ein Gnot.
Das starke Pathos des Schäfer von Asselburg erinnert an die historischen Dramen der Romantik, wie etwa Hugos Ruy Blas. Die Grandiloquenz sowie der Inhalt, der ins Fantastische reicht, erinnern auch an Shakespeares Macbeth, ein Stück, in dem der Protagonist den Tod seiner Freunde verursacht und von Mordhunger und schlechtem Gewissen in den Wahn getrieben wird. Webers Theaterstück befasst sich sowohl mit dem Luxemburger Kontext als auch mit internationalen literarischen Entwicklungen. Es ist somit immer schon interkulturell orientiert, würdigt lokale Traditionen und strebt gleichzeitig formale und thematische Innovationen an. Diese Charakteristika treffen auch auf die nächste Gattung, die der Fiktion, zu. Auch Webers Romanwerk beschäftigt sich auf innovative Weise mit Luxemburg-spezifischen Themen in einem interkulturellen Kontext. Das Romanwerk, wie Josiane Weber im vorliegenden Band gezeigt hat, ist umfangreich und umfasst 5 Romane sowie 5 Erzählungen, denen romanhafte Züge zugeschrieben werden können. Diese sind Mein Freund Gunther, Bella Gita, Hart am Abgrund, Der Amerikaner und Verderberin, alle aus dem 19. Jahrhundert. Wie in allen Gattungen, in denen sich Webers Werk äußert, stehen sich im Romanwerk Diskurse und Gegendiskurse gegenüber. Josiane Weber bezeichnet den Konflikt zwischen Stadt und Land, in dem das Dorf für Traditionalismus, Bodenständigkeit und Genügsamkeit steht und die Stadt für Zivilisation, Kultur und Modernität, als charakteristisch für die 5 Romane, die als solche gelten. Fencas, Eine Karte auf dem Dorf, Inseltraum, Hände, Brabanter lernt fischen. Josiane Weber sagt, in Batti Webers Romanen nehmen diese Gegendiskurse eine zentrale Rolle ein. Die Analyse der den unterschiedlichen Typen zugrunde liegenden Gesellschaftsstrukturen zeigt 2 Arten von Zugehörigkeiten, die sich auf differente Räume verteilen. die ländlich-bäuerliche Welt der Naturorte und kontrapunktisch dazu die großbürgerliche bzw. bürgerliche Gesellschaft der Hauptstadt Luxemburg. Dazwischen steht der Hybridraum Mosel. Der Roman, in dem ich mich im Folgenden konzentrieren möchte, ist Van Cass von 1912-1913, der erste, der zu Webers Lebzeiten in Buchform erschien. Dieser Text zeichnet sich durch seine offene Kritik an der Macht der Kirche aus. Ein gewagter Schritt im konservativen Luxemburg des frühen 20. Jahrhunderts. Weber stellt hier den Antagonismus zwischen Klerikalismus und Liberalismus dar. Zwei Geisteshaltungen, die die damalige Zeit prägten. Seine Kritik an der Strenge und Enge, die die Schüler des Konvikts erlebten, war ein mutiger Versuch, das anzuprangern, was unveränderlich schien. Hier ein Auszug aus dem Brief, den der Protagonist Van Cass an seinen Freund Pichard schreibt und in dem er über die Erziehungsmethoden im Konvikt nachdenkt.
Ich denke mir, dass es auch anders gehen müsste. Dass man den Buben auch ohne beständiges Augenfunkeln und Stirnrunzeln imponieren könnte. Warum richten sich manche Menschen ihr Leben so ein, dass sie nur im Verborgenen und in gestohlenen Stunden das zu sein wagen, das sie innerlich sind? In 6 Wochen kommen wir nach Haus. Dann machen wir ein Kreuz übers Konviktstor. Es waren im Ganzen langweilige Jahre. Jahre der Unnatur, des Zwangs, des Massendrills. Von unseren Lehrern keiner, der uns aus dem trockenen Brotstudium hinaus den Weg in die Freiheit gewiesen hätte. Wo in der Sonne die Blumen wachsen, die sie uns getrocknet zwischen Löschpapier zeigten. Jahre, die nach Bücherstaub und Schweiß riechen, in denen nichts an einen herantrat, was man fürs Dasein lieben lernte. Ich sehe es kommen. Wenn wir später unsere Erinnerungen aus dieser Zeit herauskramen werden, kommt nichts zum Vorschein als die öden Professorenanekdoten. Wir sind dahin durchgetrieben worden wie durch einen Tunnel. Und wenn man seine Wiesinger Kinderjahre nicht hätte, die hinter einem liegen wie eine blumige Wiese im Sonnenschein, was wäre man für ein armer, armer Kerl?
Der Protagonist Van Cass ist der intelligenteste Junge des Dorfes. Er interessiert sich sehr für Technik und Wissenschaft. Zur Verwirklichung seiner Talente steht ihm die Priesterlaufbahn offen, die er mit Motivation beschreitet. Er freut sich darauf, in dieser prominenten Rolle die Dorfgesellschaft zu moralischen und technischen Fortschritt bewegen zu können. Er stößt allerdings auf Widerstand und fühlt sich gefangen in der Enge der dörflichen Mentalität, wie in dieser Beschreibung seiner Mitbürger deutlich wird.
Ihr Herdeninstinkt. Ihre geistige Genügsamkeit, um deren Willen er sie oft bemitleidet hatte, erregten seinen Zorn, weil er wusste, dass sie ihn stillschweigend als Bundesgenossen beanspruchten. Ihr Biedersinn, der bäuerliche Rhythmus ihres Wesens, erschienen ihm als protzige Unkultur, die aus der Not prahlerisch eine Tugend machte und sich mit Bleigewichten an ihn zu hängen suchte. Und wie er auch sann und sann, er fand keinen Ausweg aus ihrer Gemeinschaft.
Der Ausweg aus der gewollten Rückständigkeit ist für Van der Weg ins Ausland. Seinen Entschluss, Ingenieurwesen in München zu studieren, stellt Weber als Möglichkeit für Van dar, endlich sein intellektuelles Potenzial auszuschöpfen und zusammen mit anderen die Menschheit voranzutreiben.
Van war niemals zuvor in einer Großstadt gewesen. Er war der Überzeugung, dass er erst jetzt in das Leben eingetreten war, in dem das reiche Rohmaterial zu seinem Glück lag. Und er fasste sein Glück als die Fähigkeit, dies Leben zu meistern, in ihm bis an die Stelle sich durchzusetzen, wo er mit seiner besten, eigensten Kraft das Größte würde schaffen können. Organisation, ja, hier war sie, fein gegliedert und kompliziert, aber nicht willkürlich zu willkürlichen Zwecken geschaffen, sondern vom Leben selbst als Notwendigkeit gewollt. Ein wundervolles Ineinandergreifen freier Kräfte, die jede Natur notwendig an der Aufgabe wirkten, der sie gewachsen und für die sie geschaffen waren. In solchem Ganzen wollte er sich nicht beengt und begrenzt, sondern gehoben und getragen fühlen. Da würde die Wucht des ganzen Organismus ihn mit Schöpferwollust durchzittern, weil seine Kraft als Teil der Allkraft an der richtigen Stelle mitzeugend wirken würde.
Der Roman, der von seinen zeitgenössischen Rezensenten als Heimatbuch gepriesen wurde, ist sicherlich keines. Hier findet keine Idealisierung der Heimat statt, sondern eine kritische Hinterfragung der gesellschaftlichen Strukturen, die zeigt, dass Fortschritt in Wissenschaft, Forschung und Infrastruktur in Luxemburg nur durch produktive Interaktionen mit dem Ausland sichergestellt werden kann. Fazit: Was sagt uns Batti Weber heute? Als Ganzes gesehen plädiert Webers Werk für Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Sprachen und Denkweisen und gegen jegliche Form von Dogmatisierung, Extremismus und Unterdrückung. Es blendet jedoch nicht die Komplikationen und Herausforderungen des mehrsprachlichen Alltags oder interkulturellen Identitätsentwürfen aus. Dabei plädiert es primär für Offenheit uns selbst als Leser gegenüber und lädt uns ein, unsere Geschichte kennen und verstehen zu lernen. Wir sollen sie ernst nehmen und verinnerlichen, dass kein Land der Nabel der Welt sein kann. Nur durch ein Miteinander kann sich kultureller Fortschritt vollziehen. Webers Begeisterung für die Heimat war groß, aber er machte sich durchgehend stark gegen nationalistische Tendenzen. Von ihm können wir lernen, dass Kenntnisse über und Wertschätzung für die Heimat nicht mit Nationalismus gleichzusetzen sind. Vielen Dank.
Radio 100,7. Hallo auch auf 95,9 am Norden vom Land. Radio 100,7. Alles, was wichtig ist.